Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fitmacher, dem Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse. Ich bin Joris und spreche heute mit Hans-Wilhelm Bahr vom Jugendamt in Bielefeld. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo zurück, genauso an Sie.
Es geht um den Medienkonsum, also es geht um etwas, was uns alle angeht, zum Beispiel um das Handy, es geht um Konsolen, es geht um Streaming. Fangen wir vielleicht mal an, einfach allgemein, wie man sich vor zu viel Technik, vor zu viel Digitalisierung in jeder Form schützen kann. Wie machen Sie es zum Beispiel?
Ich mache es so, dass ich kaum noch Fernsehen sehe, dass ich sowas auch nicht mehr als Klangtapete benutze.
Nur noch Podcast.
Nebenbei, ja. Gerne mache ich das zukünftig nach unserem Gespräch, indem ich ganz selektiv mir Sendungen oder Beiträge aussuche, die ich dann anhöre. Und gleichwohl ist es mit der Handynutzung, dass ich das auch gezielt weglege und dass ich das am Wochenende manchmal einfach draußen vorlasse. Und ich erlebe das auch schon als Entspannung, gar nicht erreichbar zu sein. Und dabei mache ich eigentlich auch eine ganz, ganz lustige Erfahrung. Wenn ich mich verabrede mit Leuten jetzt außerhalb von dienstlichen Kontakten und habe kein Handy dabei, klappen diese Verabredungen eher besser, als wenn ich ein Handy dabei habe, weil dann bietet es immer noch die Möglichkeit, schnell und kompliziert abzusagen.
Oh ja, das ist eine Erfahrung, die wohl jeder schon mal gemacht hat. So spontane Terminabsagen am besten noch über WhatsApp ein paar Minuten vorher. Oft geht's ohne Handy wirklich besser. Manchmal hilft die Technik aber auch, um das Lernen, das Pflegen von Freundschaften, einfach den Alltag vielleicht auch besser zu organisieren. Tipps dazu für jede Altersklasse und vor allem für Kinder. Gleich nach dem Fitmacher-Update. Hier sind die neuesten Nachrichten aus den Bereichen Sport, Gesundheit und Ernährung. Das Vitamin B12. Viele kennen es kaum, obwohl es so unglaublich wichtig für den Körper ist. Denn wer zu wenig davon aufnimmt, kann unter Schwindel, Müdigkeit oder auch Kurzatmigkeit leiden. Es liegt daran, dass der Körper Vitamin B12 benötigt, um neues Blut herzustellen und den Energiestoffwechsel zu steuern. Eine ausführliche Folge zum Stoffwechsel findet ihr übrigens in der Episodenliste hier vom Fitmacher-Podcast. Ja, was also tun für einen gesunden Vitamin B12-Haushalt? Entweder tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Milch oder Eier konsumieren oder als Veganer eben auf Nahrungsergänzungsmittel setzen, die ihr aber am besten nur nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen, denn zu viel Vitamin B12 ist auch nicht gut für den Körper. Jetzt im Spätsommer, da werden die Biester nochmal richtig nervig. Es geht um Mücken. Und immer wieder werden manche mit Stichen übersät und andere von den Tieren irgendwie ignoriert. Ist es ein Vorurteil oder stimmt das wirklich? Forscher aus den USA, die haben das jetzt nochmal bestätigt. Ja, manche Menschen werden wirklich deutlich häufiger von Mücken gestochen als andere. Der Grund sind Chemikalien, die über die Haut abgesondert werden. Es betrifft zum Beispiel Frauen im späteren Stadium der Schwangerschaft, weil sie dann mehr Kohlenstoffdioxid ausatmen, was Mücken wiederum anzieht. Und zwar doppelt so viele Stiche sind da durchaus üblich. Auch wer stark schwitzt oder Blutgruppe 0 hat, ist gerne Ziel von Mückenstichen. Und mit Alkohol im Blut wird man für Mücken auch direkt nochmal attraktiver. Deswegen stechen die Viecher auch mit Vergnügen im Biergarten zu. Übrigens, manche Körper haben spezielle Gene, die sowas wie einen natürlichen Mückenschutz produzieren. Und das sind dann genau diejenigen, die immer von allen beneidet werden. Wie wäre es denn mal mit Blumen auf dem Speiseplan? Hatte ich auch gerade erst persönlich in Südtirol auf dem Teller. Da kochen die guten Köche ja schon lange mit Blütenpower. Ernährungsexperten sagen, das ist auch was für zu Hause. Denn essbare Blüten, die haben gesunde Inhaltsstoffe und sehen optisch ja auch noch toll aus. Wer sich langsam einarbeiten will in diese besondere Art der Essensproduktion, nämlich mit Blütenpower, der kann nach Rezepten suchen, wo zum Beispiel Rosenblätter, Holunderblüten oder Minze eingesetzt werden. Das ist ganz gut für den Start. Am besten morgens frisch aus dem Garten holen, die grünen Teile abzupfen der jeweiligen Pflanzen, dass eben nur noch die Blütenblätter übrig bleiben, weil eben diese grünen Teile oft bitter schmecken. Ja, und dann am Ende alles gut reinigen und ab in den Topf damit. Viele Gärtnereien, die verkaufen mittlerweile auch essbare Blüten, da einfach mal nachfragen. Und jetzt gibt's wieder Futter für die Ohren hier im Podcast und zwar im Interview mit Medienpsychologe Hans-Wilhelm Bahr. Wir sprechen über den alltäglichen Medienkonsum und wie man den richtig reguliert.
Ja, wenn Sie gesagt haben, wie man das regulieren kann, das ist natürlich jetzt in der Zwischenzeit, sind auch die Elterngenerationen ja medienaffin und nutzen das auch komplett. auch komplett zu ihrer eigenen Entlastung gegenüber Kindern. Und dann wird es natürlich etwas schwierig, weil ich dann, wenn ich annehmen würde, dass ich den Medienkonsum vielleicht etwas zurückschrauben könnte, müsste ich dann natürlich meinen eigenen als Erwachsener auch zurückschrauben. Und somit haben wir zwei Stellschrauben. Und eigentlich, Kinder orientieren sich natürlich an den Erwachsenen, lernen an deren Modellverhalten. Bin ich im Augenblick manchmal drauf und dran zu sagen, wir müssen das gar nicht für die Kinder machen, sondern möglicherweise für die Erwachsenen, die ja auch, im Extremfall, wir haben in der Zeitung davon gelesen, auch die Handys so einstellen, um den Schulunterricht mitzuhören. Mhm. So, und das sind natürlich Modelle, da bleibt Kindern manchmal gar nichts anderes übrig, als die dann auch zu übernehmen.
Natürlich, ja. Also die Eltern in der Vorbildfunktion sind ganz klar da gefordert. Vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Kindern. Wie schult man die im Umgang mit Medien am besten? Haben Sie da Tipps aus Ihrem langen Berufsleben zum Beispiel?
Ja, das geht, in Wirklichkeit geht es um Medienkompetenz. Und es geht immer wieder darum, mit den Medien etwas Kreatives machen zu können, wobei man die Medien als ein Werkzeug nutzt und nicht in dem Selbstverständnis, ich mache jetzt irgendwas mit Medien. Also das heißt, die Medien bieten in vielerlei Hinsicht wunderbare Möglichkeiten für Kinder, ihre Meinung kundzutun, kreativ zu sein. Nur dafür bedarf es einer Anleitung, weil das Handy an sich das nicht hergibt, weil es einfach nur ein Werkzeug ist. Und im pädagogischen Bereich, gerade im medienpädagogischen Bereich, geht es im Grunde darum, Kindern und Jugendlichen nahezubringen, wie sie dieses Werkzeug für ihre Vorteile nutzen können. Mhm. Und wenn man diesen Bogen hinkriegt, dann ist das Handy nicht mehr Selbstzweck.
Ja, genau, es muss eigentlich bewusst, würde ich sagen, und reflektiert werden. Ja. Also wie Kinder mit dem Handy umgehen. Da muss man es auch nicht verteufeln an keiner Stelle.
Nein, man muss es gar, man muss es überhaupt nicht verteufeln. Ja. Im Rahmen von Medienkompetenz, dazu gehört ja auch Medienkritik, wenn man das alles einfach durchspielt und hat dann auch noch eine Alternative, die man auf einer Schulfreizeit oder Ferienfreizeit auch durchführt mit interessanten Sachen, dann kommt man nicht in diese Situation, dass eine Veranstaltung abgelehnt wird, weil da kein Handyempfang ist.
Solche Beispiele gibt es ja wirklich. Ja, da fragt man sich dann schon, also wie weit sind wir gekommen mittlerweile? Andererseits, ich ärgere mich auch, wenn es irgendwann im Café kein WLAN gibt, ehrlich gesagt.
Also, ja, dann
sind alle nicht besser.
Wir sollen mal gucken, was wir für Sie inszenieren können.
Hier bei der Arbeit ist übrigens auch nicht so gut, das WLAN. Egal, anderes Thema. Was halten Sie eigentlich von Jugendschutzfiltern? Das wissen ja viele Eltern gar nicht. Man kann ja mit wenigen Einstellungen, auch mit speziellen Apps, einschränken, worauf Kinder zum Beispiel mit ihrem Handy zugreifen können. Das sind dann, dass Programme gesperrt werden, vielleicht die kritisch sind, was Jugendschutz angeht, dass manche Webseiten gesperrt sind. Was denken Sie darüber?
Also die aktuelle Entwicklung dort ist die, dass von Seiten der bundesweit operierenden Fachverbände in der Zwischenzeit kein einziger Filter mehr als Jugendschutzfilter anerkannt wird, weil die Zeit so weit und so schnell geworden ist, dass es immer wieder neue Angebote gibt und die Filter nicht mehr in der Lage sind, die tatsächlich herauszufiltern. Also die gefährlichen Sachen, die gefährdenden Momente herauszufiltern und die Eltern natürlich auch so in einer Sicherheit wiegen, zu sagen, ich habe jetzt den Filter eingestellt, jetzt ist alles gut, jetzt muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ich hatte schon immer eine skeptische Haltung dazu, weil das hat sowas wie ein Freibrief bedeutet. Die haben das jetzt kümmere ich mich nicht mehr. Es muss im Grunde anders sein. Es kann immer passieren, dass ein Kind auf eine nicht geeignete Seite kommt und deswegen muss ich mich als Erwachsener dafür interessieren. Es sei denn, aber das trifft jetzt nicht für Jugendliche zu, sondern mehr für kleine Kinder. Es gibt so eine Suchmaschine zum Beispiel für Kinder, die heißt Blinde Kuh. Die wird in einem Netzwerk, also die ist in einem Netzwerk zusammengeschlossen mit einem Verband, der heißt Seitenstark, wo man im Grunde sagt, wir bieten eine Filterfunktion, weil wir nehmen nämlich nur Seiten auf, nicht die gefährlich sind, sondern die geeignet sind. Und das heißt, ich habe jede Seite geprüft und habe gesagt, so, die ist okay. Und dann habe ich zwar vielleicht ein eingeschränktes Angebot, ich habe vielleicht nicht 18 Millionen Angebote, aber vielleicht einfach die 180.000, die ausreichen.
Manchmal würden Eltern wahrscheinlich ihren Kindern auch was Gutes tun, indem sie Interesse signalisieren und sagen, hier zeig doch mal, was machst du da, erklär mir doch mal, was passiert da auf deinem Handy, das sieht ja spannend aus, weil nur so ein Filter kann das ja nie, glaube ich, alles ersetzen, was man selbst mit eigenen Augen gesehen hat.
Nein, der kann das gar nicht ersetzen und ich empfehle auch Eltern, jetzt nicht nur im Handybetrieb, sondern auch was Computerspiele angeht, sich diese Computerspiele mal von den Kindern erklären zu lassen.
Ja.
Sich erklären zu lassen und dann kann man darüber diskutieren. Und da will ich Ihnen ein Beispiel sagen, was ich als Versuch manchmal unternommen habe. Ich habe Erwachsene gefragt, wie würden sie reagieren, wenn ihre 5-jährige Tochter ein Bild malt von einer Sonnenblume und das sieht total doof aus. Das sind die falschen Farben, das ist nicht die richtige Blume. Mhm. Würden sie da mit ihrer Tochter schimpfen, würden sie sagen, du darfst nie wieder ein Bild malen. Aber der 11-jährige Sohn, der sagt, nicht, ich bin ins 11. Level gekommen, weil ich 14 erschossen habe.
Ja.
Also da teilt sich sowas auf. Und wenn Kinder, die zum Beispiel Computerspiele machen, wenn die mitbekommen, dass sie auch geschätzt werden für ihre Kompetenz, dann sind die auch ganz anders in der Lage, hinterher Kritik oder kritische Stimmen zumindest anzunehmen. Weil wenn Eltern nur sagen, das ist taucht nichts, ohne es jemals gesehen zu haben, das ist natürlich auch für Kinder relativ unglaubwürdig.
Und dennoch, glaube ich, eins sollte man schon beachten, es gibt ja bei manchen Spielen Altersvorgaben. Ne? Also macht es deshalb vielleicht dann Sinn, je nach Alter so ein bisschen die Regeln auszuweiten oder dem Kind dann auch mehr zu erlauben?
Ja klar, wir haben diese Altersfreigaben in verschiedenen Segmenten. Da sollten natürlich nicht, das ist der Appell nicht an die Kinder, sondern an die Eltern, die dann eben solche Spiele auswählen können. Das wird natürlich von Kindern auch umlaufen, weil auf dem Schulhof, können Sie sich sicher vorstellen, ist für die 11-Jährigen nicht das Spiel interessant, was für 6-Jährige vorgesehen ist, sondern die wollen einfach mehr nach oben kommen. Aber wenn Kinder wissen und Schwierigkeiten haben mit solchen Spielen, die für sie nicht geeignet sind und haben verständnisvolle Eltern, die sich dafür interessieren, dann ist mehr als die Hälfte des Problems schon gelöst.
Gute Nachricht für alle Kunden der Heimatkrankenkasse, die gerne noch etwas mehr Schutz haben wollen. Durch eine Kooperation mit der Barmenia Krankenversicherung können auch Leistungen wie Chefarztbehandlung mit Einzelzimmer im Krankenhaus, Krankentagegeld oder Auslandskrankenversicherung ganz einfach hinzugebucht werden. Welche Extraleistungen drin sind und alle weiteren Fragen werden auf der Webseite der Heimatkrankenkasse beantwortet. Da gibt's auch alle Kontaktmöglichkeiten. Den Link habe ich euch in die Episodenbeschreibung dieser Podcast-Episode gestellt. Wer mehr Infos zu den Zusatzversicherungen haben will, ist also nur einen Klick davon entfernt. Und für alle Mitglieder aus OWL gibt es außerdem jede Woche dienstags von 13 bis 17 Uhr einen extra Beratungstag in der Geschäftsstelle der Heimatkrankenkasse in Bielefeld. Und damit zurück zum zweiten Interviewteil im Gespräch mit Hans-Wilhelm Bahr zum Thema Medienkonsum. Das Thema Eltern, wir haben es vorhin auch schon kurz angesprochen, die Eltern müssen auch da Vorbild sein, was Mediennutzung angeht. Was ich mal wieder beobachte, dass Eltern gerade so 40, 50, also man wird dann vielleicht auch langsamer so ein bisschen in dem, wie man mit dem Handy umgeht. Und obwohl man wenige Nachrichten schreibt, vielleicht bei WhatsApp, wo auch immer, dauert es ewig. Und dann sehen die Kinder, okay, hier, Papa, ne, hängt da wieder eine halbe Stunde am Handy, hat in dem Moment aber eigentlich nur 2 Zeilen geschrieben, jetzt mal ein bisschen verkürzt ausgedrückt. Wie macht man das denn richtig, dass man da vielleicht dann auch dem Kind sagt, hier, der Papa muss jetzt gerade nochmal dem Onkel schreiben, dauert ein bisschen länger, ich kann es ja nicht so schnell. Und vielleicht sogar dem Kind sagt, hier, tipp du doch mal für mich, du kannst es besser. Dass man gemeinsam so ein bisschen auch die Stärken und Schwächen einbezieht.
Ja, gemeinsam, das ist immer eine gute Sache. Weil das ist ja auch eine Form von Anerkennung. Wenn der Erwachsene, wenn Elternteile sagen, du, ich kriege das jetzt nicht mehr geregelt, kannst du das machen.
Eben,
was
genau.
Ist das für eine Anerkennung?
Das ist eine richtige Ehre für das Kind. Und dann, dass man so gegenseitig ins Lernen und in Beibringen kommt, dass man, gibt ja verschiedene Sachen, wo dann vielleicht wieder die Kinder, die Eltern fragen, hier, wie ist das denn? Das verstehe ich nicht ganz da in der Schule. Und andersrum dann vielleicht die Kinder den Eltern was am Handy beibringen können.
Ja.
Perfektes Zusammenspiel vielleicht.
Das wäre ein perfektes Zusammenspiel, wenn im Grunde das Niveau natürlich immer passt, dass nicht es nicht nur einen Gewinner gibt, der alles kann, sondern wenn man das als Erwachsener auch immer mal so steuern kann, dass auch die junge Generation auch gewinnt.
Ich glaube, jeder muss ja so den passenden Umgang für sich finden, für die Menschen in der Umgebung, was man toleriert, was auch nicht. Ist ja auch je nach Umständen vielleicht unterschiedlich. Manche akzeptieren, wenn alle um sich herum am Handy daddeln, macht selbst auch. Bei manchen ist es ein kritisches Thema. Wie findet da vielleicht jeder den passenden Umgang? Sollte man vielleicht auch ganz ehrlich gemeinsam Regeln entwickeln, zum Beispiel auch in Beziehungen?
Ja, ich denke, wenn ich jetzt eine klassische Familie sehe, dann denke ich daran, da sollte man Regeln setzen. Die Regeln sollte man aber nicht von oben herab diktatorisch setzen, sondern miteinander. Für mich wäre es immer eine Regel, während Essenszeiten wird nicht telefoniert, wird natürlich auch kein Fernsehen geguckt und besser auch vielleicht kein Radio gehört. Dass man das einfach vereinbart und dass man darüber möglicherweise sogar einen Kontrakt anfertigt und dann sagt, daran wollen wir uns halten und das abnickt. Aber auch erklärt, warum es einem wichtig ist. Wenn es keine Erklärung dafür gibt, wenn ein Kind das Gefühl hat, aus dem Missverständnis heraus sagen die Eltern, das wollen wir nicht. Aber wenn die sagen können, für uns ist es auch wichtig, eine Ruhezeit zu haben und auch ungestört Gespräche mit euch zu führen. Ich konterkariere das jetzt mal ein bisschen. Wenn man natürlich dann 2 Stunden schweigend am Tisch sitzt und hat sich nichts zu erzählen, dann ist das Handy natürlich wieder auch für die junge Generation eine Gnade.
Ja gut, dann kann man ja auch sonst Radio hören.
Dann kann man auch Radio hören oder sich Podcast anhören.
So. Ne? Übrigens, diesen Podcast, ganz wichtig, den Fitmacher-Podcast, gibt es ja jeden Monat neu, kostenlos, auf allen Plattformen. Also man kann das überall abonnieren, Spotify, Apple Podcast, Deezer oder auch auf podcastfabrik.de. Vielleicht für alle Hörer da draußen auch ganz spannend, wenn man sich für gesundheitliche Themen interessiert. Sport, Gesundheit, Ernährung, solche Sachen hier immer wieder Thema, gerne abonnieren. Was ich ja auch am Ende noch gesagt immer spannend finde, ist die Bildschirmzeit. Also ich glaube, man kann da Apple und den anderen Herstellern sehr dankbar sein, dass die es eingerichtet haben. Weil mehr Spiegel kann ein Handy ja gar nicht sein, als wenn man sich diese Bildschirmzeit anschaut. Und dann steht da auf einmal tägliche Nutzung 2 bis 3 Stunden im Schnitt. Das muss man sich mal überlegen, wie viel Lebenszeit das ist.
Ja, das ist viel Lebenszeit. Das gilt aber in der Zwischenzeit 2 bis 3 Stunden eher noch als etwas Normales, Unauffälliges, Unaufgeregtes. Kritischer wird es, wenn sich diese Zeiten dann ganz, ganz anders hochschrauben und wenn die weit über 8 Stunden hinausgehen.
Das gibt's, haben Sie schon erlebt?
Ja, das gibt es. Gucken Sie mal.
8 Stunden.
Gehen Sie mal, sehen Sie mal, gucken Sie sich mal Untersuchungen an. Die Fernsehkiste geht um 16 Uhr an und geht um 24 Uhr. Früher, ich kenne es ja als Kind noch, da war ein Testbild da, nicht? Dann wartete man noch 2 Minuten. Nein, so lange durfte ich gar nicht auf sein. Aber das geht ja heute rund um die Uhr. Und es gibt nichts, was man nicht gucken kann. Und man kann sich anscheinend für alles interessieren und
parallel vor allem noch aufs Handy schauen beim Streaming.
Das ist so. Eine multiple Mediennutzung wird im Grunde da sein und man schreibt auch nebenbei und guckt sich noch ein YouTube-Tutorial an, um noch zu sehen, wie der Kuchen gebacken wird.
Ja, wirklich spannend. Ich kann es jedem empfehlen, mal die Bildschirmzeit. Da gibt es auch für Android-Geräte zum Beispiel passende Apps. Das einfach mal regelmäßig sich anzeigen zu lassen. Das reguliert einen selbst auch ein bisschen. Ich war auch in der Stadt unterwegs, habe Umfragen gemacht, so einige Menschen mal angesprochen. Ja, und viele haben einfach dann auch ein bisschen geschockt reagiert mit dem Blick auf die Bildschirmzeit. Ne? Ja. Das ist schon krass. Was glauben Sie in Zukunft? Wird es noch mehr werden oder gibt es vielleicht sogar den Trend, dass man das Handy wieder mehr von sich wegschiebt?
Ich glaube eher, das wird noch mehr werden. Das Handy wird noch mehr ein Universalwerkzeug werden, weil das ist ja schon irre, das ist ja schon Zauberei. Man braucht kein Aufnahmegerät mehr, man braucht keine Fotokamera mehr, man streamt Sendungen darüber. Ich denke, das wird noch universeller eingesetzt werden und die Herausforderung ist dann einfach, das nicht nur als Klangtapete für irgendwas zu nutzen, sondern tatsächlich auch eine qualitative Nutzung darüber zu erzielen. Aber das sage ich, denke ich so, das ist sehr, sehr schwierig, weil diese Möglichkeit, was ich heute alles recherchieren kann, verführt mich so sehr, dass ich in Wirklichkeit an der Oberfläche bleiben könnte, weil ich so viele Auswahlmöglichkeiten habe und dadurch sind junge Menschen, und nicht nur junge Menschen, nicht alle Menschen im Grunde überfordert. Ich glaube, dass es schwieriger wird und dass es auch, ist meine Prognose, dass es noch mehr Überhand nehmen könnte, wenn junge Leute nicht dementsprechend pädagogisch angeleitet werden, also für die Zukunft. Es wird ein sehr bestimmender Faktor sein.
Klarer Appell von Hans-Wilhelm Bahr. Er arbeitet beim Jugendamt hier in Bielefeld und seit sehr vielen Jahren ja auch dafür zuständig, Kinder, Jugendliche im Medienumgang zu schulen, zu briefen. Und ein sehr spannendes Gespräch war das. Vielen Dank dafür. Und ich denke auch gerade, dass Eltern sich oft dann auch mal kritisch hinterfragen müssen, inwieweit sie da Vorbild sind und es den Kindern auch passend vorleben. Und ich fand es auch spannend, die Überlegung, dass man vielleicht gemeinsam sich Regeln in Familien entwickelt, die von allen akzeptiert werden und man so vielleicht zu einem Medienkonsum kommt, der für alle mindestens akzeptabel ist. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls.